Deutschlandfunk. Das Feature.
We bought a coffee shop there. It's kind of an institution in Haifa called Netto.
Wir haben da ein Café gekauft, eine Art Institution in Haifa namens Netto.
But the vibe is very.
Wir wollten die Atmosphäre des Cafés erhalten. Die Atmosphäre passte zum Karmelviertel, sehr israelisch, mit israelischer Musik. Aber sie hatte nichts mit uns zu tun, meinem Partner und mir. Und ich glaube, die Leute haben das gespürt. Es war eine sehr schwere Zeit, weil mir bewusst war, dass ich eine Rolle spielen musste.
Rula Dieb, die Besitzerin des Restaurants Rula in der Unterstadt von Haifa. Sie stammt wie viele palästinensische Zuzügler aus einem Dorf im Norden Israels. Sie ist Christin. Ihr Partner Druse aus einem drusischen Dorf im Karmelgebirge.
And then a journalist, a Jewish journalist came to visit us.
Dann kam uns ein jüdischer Journalist besuchen. Er aß bei uns und sagte: Leute, ihr seid hier falsch. Das Essen ist sehr gut. Aber ihr präsentiert es in einem israelischen Kontext. Ich höre keine arabische Musik. Eure Identität ist hier nirgends zu spüren. Wir haben nachgedacht und dann ein arabisches Restaurant daraus gemacht, in dem man wirklich sieht, wer wir sind. Es sollte so sein wie wir. So fing das an. Die Leute liebten uns. Und dann sind wir in das Hafengebiet gezogen, wo wir uns heute befinden.
Das Rula ist eines der bekanntesten arabischen Restaurants der Stadt, das auch Gäste aus Tel Aviv anzieht. Diese würden sich oft wie im Ausland vorkommen, erzählt Rula Dieb. Das Personal spricht Hebräisch und Arabisch. Juden und Palästinenser sitzen an einem Tisch. Sehen ihre hauptsächlich jüdischen Gäste das Restaurant als Symbol einer jüdisch-palästinensischen Koexistenz?
Das ist ein sehr kitschiges Wort. Wenn es eine Skala von 1 bis 10 der Koexistenz gäbe, dann bekäme Haifa vielleicht eine 6. Nicht mehr. 10? Nein, natürlich nicht.
Was wäre für eine bessere Note nötig? Rula Dieb will vor allem, dass palästinensische Geschichte wieder sichtbar wird. Sie leidet darunter, dass sie mit Juden nicht über die Nakba, die Katastrophe der Vertreibung von 1948, sprechen kann, ohne dass gleich eine Diskussion entsteht. Seit 2021 ist jetzt zum ersten Mal eine palästinensische Partei, die von Mansur Abbas angeführte Vereinigte Arabische Liste, Teil einer israelischen Regierungskoalition. Wird das eine positive Wirkung haben?
In Israel, I think the Palestinians, they're trying to find their root and.
Die Palästinenser versuchen, einen Weg zu finden. Sie wollen ein normales Leben führen und Einfluss ausüben. Einige haben das geschafft. Es ist erstaunlich, was mit dieser neuen Regierung passiert ist. Ich denke, es wird Auswirkungen auf die Palästinenser haben. Aber der Einfluss auf die jüdische Gesellschaft wird noch größer sein.
Eine Minderheit im Aufbruch. Die palästinensischen Bürger Israels als neue politische Kraft. Ein Feature von Daniel Zill-Brecher.
Haifa liegt an den Hängen des Karmelgebirges, umgeben vom Mittelmeer. Die Oberstadt wurde in den 30er Jahren von Juden aus Europa besiedelt. Die Mittelstadt bildete das gemeinsame kommerzielle und administrative Zentrum. Die Unterstadt, dort wo sich heute der von Briten erbaute Hafen befindet, war palästinensisch. Hier liegt auch die sogenannte Deutsche Kolonie, eine Ende des 19. Jahrhunderts von einer protestantischen Sekte aus Württemberg errichtete Siedlung. Sie bildet heute das Zentrum des gemeinsamen Ausgehviertels. Hier findet auch das arabische kulturelle Leben statt, auf kleinen Bühnen in den vielen Cafés. Das einzige arabischsprachige Theater des Landes wurde vor einigen Jahren von der Regierung Netanyahu geschlossen. Es soll gegen den jüdischen Staat gehetzt worden sein.
Die meisten Menschen hier sind sehr arm. Die meisten dürfen die Oberstadt von Haifa um ihre schöne Gegend beneiden. Sie fragen sich also vielleicht, warum ich hier unten einen Laden aufmache. Wenn wir Menschen aus dem oberen Teil von Haifa und dem unteren zusammenbringen, können wir viel mehr für das Zusammenleben tun. Nicht nur in Haifa und nicht nur in Israel.
Der Weinhändler André Souidan entstammt einer prominenten christlich-palästinensischen Familie, die seit langem in Haifa lebt. Ich spreche ihn am Tag nach der feierlichen Eröffnung seines neuen Weingeschäfts in einem Neubau im Wadi Salib, einem Viertel, das vor 1948 überwiegend palästinensisch bewohnt war und seitdem vernachlässigt worden ist. Vor 1948 war Haifa eine gemischte Stadt mit 75.000 jüdischen und 75.000 palästinensischen Bürgern.
1948 lebten Juden und Araber zusammen. Plötzlich entstand ein neuer Staat. Mein Großvater Hanna wollte, dass alles normal weitergehen sollte, obwohl es vorher sehr viel Gewalt gegeben hatte. Er beschloss, seine ganze Kraft für sein Geschäft einzusetzen und für nichts anderes.
Die Souidans gehören zu den etwa 3.000 Palästinensern, die 1948 in Haifa geblieben sind.
Menschen, die nicht kämpfen wollten, verließen das Land. Wenn die ganze Familie das Land verlassen hatte, konnte sie nicht zurückkommen. Aber wenn Familienmitglieder in Israel geblieben waren, wie bei meiner Familie, war die Rückkehr möglich. Als wir dann in unser Haus zurück wollten, hatten es Neuankömmlinge übernommen. Wir mussten vor Gericht und schließlich bezahlen, um ein paar unserer Häuser zurückzubekommen.
Meine Eltern wurden in eine provisorische Zeltstadt für Einwanderer etwa 20 Kilometer südlich von Haifa gebracht. Meine Mutter war sehr unglücklich. Sie war eine junge, traumatisierte Überlebende des Holocaust. Sie hatte Angst vor den Schüssen, die sie in der Nähe hörte, und wollte sich sicherer fühlen.
Der Psychologe Eli Sommer, den ich bei der Eröffnung des Weingeschäfts von André Souidan treffe, ist emeritierter Professor an der Universität Haifa. Seine Eltern waren als Überlebende des Holocaust im Dezember 1948 in Haifa an Land gegangen. Nach einem Aufenthalt im Auffanglager für jüdische Einwanderer kamen sie nach Haifa zurück. Das Zentrum des palästinensischen Haifas, die Altstadt, war gerade von der israelischen Armee zerstört worden, um die illegale Rückkehr der vertriebenen und geflüchteten Palästinenser zu verhindern.
Die Stadt war kurz davor von einem Großteil der palästinensischen Bevölkerung geräumt worden. Es gab viele leerstehende Wohnungen. Meine Eltern fanden eine leere Bar, die möglicherweise einem Palästinenser gehörte. Die nahmen sie in Besitz. Und dort wurde ich 2-3 Jahre später geboren.
Die ehemalige Bar in einem imposanten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist kaum 100 Meter von André Souidans neu eröffnetem Geschäft entfernt. Das Gebäude ist jetzt wieder leer und verbarrikadiert.
Es war kein gemütliches jüdisches Viertel, aber ich erinnerte mich an die Gerüche, die Stimme des Muezzins. Als ich ein junger Teenager war, wurde mein Vater befördert und wir zogen nach Jerusalem. Dort wurde mir bewusst, dass die Stadt geteilt ist und dass es da draußen noch ein anderes Volk gibt.
Was hat er als Teenager über die Vertreibung der Palästinenser gelernt?
Es ging nur um die heroische Wiedergeburt des jüdischen Volkes aus der Asche des Holocaust, das sozusagen ein leeres Land bewohnte. Ein Volk ohne Land war in ein Land ohne Volk gekommen. Mit dieser Erzählung bin ich aufgewachsen.
Eli Sommer hält heute den Zionismus für überholt. Er hat bei den letzten Knesset-Wahlen für arabische Parteien gestimmt, weil jüdische Parteien in seinen Augen nicht in der Lage sind, Juden und Palästinensern eine gemeinsame Zukunft zu bieten. Er lebt heute wieder in Haifa. Hat er freundschaftliche Kontakte mit Palästinensern?
I was not successful in that. I would have liked to.
Das ist mir nicht gelungen. Ich hätte gern Freunde gefunden. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich gezögert habe. Es gab zwei oder drei Gelegenheiten, an denen ich passende Leute eingeladen habe, aber es kam nie wirklich dazu. Einer, dem ich mich sehr verbunden fühle, ist mein Weinhändler André Suidan. Mit ihm habe ich eine Art Freundschaft, aber nicht in Bezug auf das gemeinsame Ausgehen.
Die ehemals palästinensische Unterstadt, in der Suidan seinen neuen Laden eröffnet hat, ist eine offene Wunde geblieben. Leere Grundstücke, halb zerstörte Kirchen und Moscheen, der Palast des osmanischen Gouverneurs, in dessen Ruinen heute Obdachlose übernachten, der alte Bahnhof, von dem bis 1948 Züge nach Beirut und Damaskus fuhren. Aber die palästinensischen Bürger Israels haben Haifa neu entdeckt. Als Teil eines umfassenden politischen und kulturellen Aufbruchs. Die Stadt war immer schon die Metropole des Nordens mit der größten palästinensischen Bevölkerung Israels. Sie gilt jetzt als das neue urbane Zentrum palästinensisch-arabischer Kultur, in der sich die Eliten dieser Bevölkerungsgruppe ansiedeln wollen. Auch zwei der wichtigsten palästinensischen Parteien haben hier ihren Sitz und ihren Wählerschwerpunkt. Doch die Macht im Rathaus liegt weiterhin bei den jüdischen Bürgern, die drei Viertel der Bevölkerung ausmachen. Warum sollten Palästinenser nach Haifa ziehen?
Because it's the most beautiful city in Israel. It's easy. The answer is easy.
Enat Kalish Rotem, die Bürgermeisterin von Haifa. Sie gehört der Arbeitspartei an. Haifa ist die einzige Großstadt Israels, die von einer Frau geführt wird. Haifa verliert seit Jahren Einwohner. Worin unterscheidet sich Haifa von Jerusalem und Tel Aviv?
Das Wichtigste und Schönste, was Haifa zu bieten hat, ist die menschliche Vielfalt. Hier leben alle zusammen: Juden, Muslime, Christen, Bahai. Haifa ist ein Mikrokosmos Israels. Und das Erstaunlichste ist, dass es eine relativ intakte Stadt ist. Ich möchte nicht behaupten, dass alles großartig ist. Wir haben viele Probleme. Aber Haifa ist die liberalste und friedlichste Stadt. Und sie ist der Leuchtturm Israels. Wenn in dieser Stadt das Licht ausgeht, hat Israel überhaupt keine Chance mehr.
Nicht alle Palästinenser und Juden sehen Haifa als Modell der Koexistenz. Als Kalish Rotem 2018 ihr Amt antrat, ernannte sie einen Palästinenser zu ihrem Stellvertreter. So etwas gab es bisher nicht. Jüdische Parteien griffen sie sofort an.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen das verstehen. Nur die Menschen hier wissen, was es bedeutet, mit allen zusammenzuleben, weil sie damit aufwachsen. Deshalb habe ich auch darauf bestanden, dass die arabischen Vertreter Teil der städtischen Führung werden. Ich erhielt dann sogar einen Anruf vom damaligen israelischen Ministerpräsidenten, der mich bat, das nicht zu tun. Ich sagte, es tut mir leid, aber ich werde die besondere Atmosphäre Haifas nicht ändern. Sie sind Teil der Stadt und ich werde sie nicht ausschließen.
Mit palästinensischen politischen Parteien zu koalieren, in diesem Fall mit der progressiven Hadash-Partei, galt bis vor kurzem als Tabu. Erst als Benjamin Netanyahu im Mai 2021 um sein politisches Überleben kämpfte, wurde es gebrochen. Netanyahu war derjenige, der 2018 die Bürgermeisterin angerufen hatte, um dieses erste Experiment der Teilung der Macht zwischen Juden und Palästinensern zu unterbinden. Im Mai 2021 führte er dann selbst mit der konservativen Vereinigten Arabischen Liste Koalitionsgespräche. Aber Kalish Rotem wird nicht nur von rechter Seite angegriffen. Ihr Modell Haifa, ihr Leuchtturm, bestehe nur aus Worten, nicht aus Taten, sagen viele.
Das palästinensische Leben in Haifa wächst und gedeiht, aber ohne dass die Stadtverwaltung etwas dafür tut. Das finde ich wirklich schade.
Der Architekt Walid Karkabi. Bis 2020 Leiter des Denkmalamtes der Stadt. Was sollte die Stadt tun?
They should invest much more money in the Arabic sector.
Es muss viel mehr investiert werden in den arabischen Sektor, in arabische Schulen. Mehr als 70% der arabischen Schulen sind privat von den Kirchen betrieben. Die Stadt investiert dort nichts, gar nichts. Und die Tatsache, dass die städtischen Schulen viel schlechter sind als die privaten arabischen Schulen, ist unverzeihlich. Nach 70 Jahren muss diese Lücke endlich geschlossen werden.
Walid Karkabi kritisiert den Slogan von der Koexistenz, mit dem die Bürgermeisterin Kalish Rotem die Stadt zu vermarkten versucht. Er übertünche die vielen Ungleichheiten, die faktischen und die konstitutionellen, die zwischen den Gruppen herrschten.
Was ist Koexistenz? Ich wohne hier und du lebst hier. Wir sind sehr nah beieinander, leben aber nicht zusammen. Es ist kein gemeinsames Leben, okay? Obwohl ich zugeben muss, dass in den letzten 10 Jahren viele Araber in jüdische Viertel gezogen sind. Ich selbst wohne im Karmelviertel. Ich bin der einzige Araber im Haus und komme mit meinen Nachbarn sehr gut aus. Es gibt hier eine Tradition aus dem letzten Jahrhundert, dass Araber und Juden zusammenleben und arbeiten. Ich bin schon optimistisch.
Eines der Probleme ist der Umgang mit den ehemals palästinensischen Vierteln. Die Altstadt wurde zerstört und die beiden anderen Viertel der Unterstadt, Wadi Salib und Wadi Nisnas, wurden stark vernachlässigt. Viele sehen darin den Versuch, die Geschichte auszulöschen, nicht nur die der Katastrophe von 1948, sondern die der arabischen Kultur in der Stadt überhaupt. Hat hier die Schaffung des Denkmalamtes und die Ernennung Karkabis etwas verändert?
Die Antwort ist nein. Die Stadtverwaltung hat kein Projekt in der Stadt finanziert, weder ein palästinensisches noch ein jüdisches. Die einzige Möglichkeit, Gebäude in der Stadt wieder aufzubauen und zu erhalten, ist durch private Initiative.
Nur Gelder aus Jerusalem könnten hier helfen, aber die sind bislang nur in den Erhalt und Wiederaufbau von 2 historischen Vierteln geflossen, die nichts mit der palästinensischen Geschichte zu tun haben, die deutsche Kolonie und ein Straßenblock im Hafenviertel. Die Verdrängung der Geschichte umfasst auch die massenhafte Umbenennung von Straßen und den Gebrauch des Ausdrucks osmanisch. Gebäude aus der Zeit vor 1918 wurden aber nicht von Türken bewohnt, unterstreicht Karkabi.
Viele Juden denken, dass diese Gebäude osmanisch sind. Ich erkläre ihnen, dass es sich nicht um osmanische Gebäude handelt, sondern um arabisch-palästinensische aus osmanischer Zeit. Das ist ein sehr großer Unterschied.
In einem Gebiet kommen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Erinnern und Vergessen neuerdings zusammen. Nicht zufällig geht es um die Mittelstadt, ehemals das gemeinsame Zentrum Haifas.
Die Mittelstadt mit ihren modernistischen Gebäuden ist jetzt im Gespräch. Dies ist mein persönlicher Erfolg, dass ich die Bedeutung der Gebäude zeigen konnte, die von jüdischen Architekten für die arabische Elite entworfen wurden. Es geht um Bauhaus in Naturstein. Die neue Stadtverwaltung redet viel darüber, aber getan wird immer noch nichts.
We are very keen on preserving the heritage of all cultures of this city.
Wir wollen das Erbe aller Kulturen dieser Stadt bewahren. Wir haben unser wunderschönes Marktgebäude Talpiot, eines der schönsten Bauhausgebäude in Israel. Wir beginnen jetzt mit der Renovierung. Wir haben es unseren deutschen Amtskollegen gezeigt. Mit dem Bauhaus befindet sich ein Teil Deutschlands hier in Haifa. Es ist eine besondere Bauhausarchitektur mit arabischer Bautechnologie. Diese Kombination gibt es nirgendwo auf der Welt. Für mich ist dies eine der größten und wichtigsten Bauhausstädte der Welt.
Bürgermeisterin Enat Kalish Rotem ist selbst Architektin. Haifa versucht mit der Renovierung der Bauhausmarkthalle von Haifa, des ersten städtischen Projekts dieser Art überhaupt, nicht nur Jahrzehnte der Vernachlässigung wettzumachen. Haifa will damit dem Beispiel Tel Avivs folgen, das die eigene Bauhausarchitektur international touristisch vermarktet. Die modernistischen Gebäude der Mittelstadt sind interessanter als die Tel Avivs, gerade weil sie eine Mischung aus europäischer Moderne und nahöstlicher Tradition darstellen. Aber sie sind in einem katastrophalen Zustand. Die Regierung in Jerusalem hat für den Erhalt bisher kein Geld locker gemacht. Kalisch Rotem will jetzt die Mittelstadt auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes setzen lassen. Sie hofft auf die neue Koalition und die positive Wirkung, die von der Beteiligung einer palästinensischen Partei ausgeht.
Ich denke, dass das Modell Haifa dadadurch legitimer wird. Haifa hatte eine Außenseiterposition, weil ich vor 3 Jahren darauf bestanden habe, dass arabische Politiker Teil der Führung der Stadt sein müssen. Dafür brauche ich mich nicht mehr zu entschuldigen. Ja, es hat sich einiges geändert. Mal sehen, wie es weitergeht.
Wer etwas bewirken will, muss das politische Spiel mitspielen. Wer mitspielt, zahlt einen hohen Preis. Es ist einfacher, nicht mitzuspielen und Nein zu sagen. Mitmachen ist komplizierter, weil du entscheiden musst, wann du Ja sagen kannst und wann nicht. So veränderst du Politik. Wir haben es mit rassistischer Politik zu tun, die wir bekämpfen müssen. Als wir in die Koalition eingestiegen sind, haben wir gesagt, wir nutzen unsere politische Macht und wollen die Politik verändern, soweit es nur irgend geht.
Der Generalsekretär der Vereinigten Arabischen Liste, Ibrahim Hijazi.
In der israelischen Gesellschaft herrschte politischer Stillstand. Niemand war in der Lage, eine Regierung zu bilden. Wir haben erkannt, dass es hier eine Schwachstelle gibt. Nur wenn wir diese Chance nutzen, können wir uns für unsere Rechte einsetzen. Für Rechte, die uns als einheimischer Bevölkerung eigentlich zustehen.
Ich treffe Ibrahim Hijazi im Dorf Kafr Kana, nördlich der Stadt Nazareth. Hier befindet sich das Hauptquartier der Vereinigten Arabischen Liste. Von hier aus ist im Frühjahr 2021 der erfolgreiche Wahlkampf von Mansour Abbas geführt worden, der zum Eintritt in die Koalition unter Führung des rechtszionistischen Politikers Naftali Bennett führte. In der langen Geschichte außergewöhnlicher Koalitionsregierungen in Israel ist dies die außergewöhnlichste. Die Vereinigte Arabische Liste, hebräisch Ra'am, ist der politische Arm der islamischen Bewegung in Israel mit historischen Querverbindungen zur Muslimbruderschaft und zur Hamas.
Ra'am bewegt sich zwischen 2 klaren Grenzen, die wir seit dem ersten Tag unseres Beitritts zur Koalition gezogen haben. Wir brechen nicht das israelische Gesetz, aber auch nicht das Religionsgesetz. Als wir der Koalition beitraten, war klar, dass wir nicht gegen unser nationales Gewissen abstimmen werden und ganz sicher nicht gegen unser religiöses.
Politische Ziele Ra'ams seien die Selbstverwirklichung der palästinensischen Bürger, die Stärkung des Islam und der Scharia und die Wahrung traditioneller, das heißt äußerst konservativer gesellschaftlicher Normen im eigenen Sektor. Gleichzeitig ist die Vereinigte Arabische Liste politisch gemäßigt. Sie beschränkt ihre Ambitionen auf die Verbesserung der Lebensbedingungen im palästinensischen Sektor und die Legalisierung der nicht anerkannten Beduinendörfer im Süden. Unter Beduinen hat sie die meisten Wähler. Ra'am unterstützt zwar die Zwei-Staaten-Lösung und den Rückzug Israels auf die Grenzen von 1967, aber was bedeutet das konkret? Die Partei sitzt in einem Kabinett, das die Ausweitung der Besatzung betreibt.
Wir sagen ihnen, selbst wenn ihr 1 Million Siedlungen baut, wird es euch nicht helfen. Denn eine Lösung muss in 1 oder 2 Jahren kommen. Oder in 3. Wie viel habt ihr in Gaza gebaut? Am Ende habt ihr euch von selbst zurückgezogen. Wenn ihr den Fortbestand Israels als Rechtsstaat wollt, der in Frieden und Sicherheit lebt, da muss ein Staat Palästina errichtet werden, ohne Siedlungen. Ihr verschwendet nur Geld.
Selbstverständlich hätten sie gegen die Ausweitung von Siedlungen gestimmt, sagt Hijazi, der selbst Knesset-Abgeordneter war. Ich frage ihn, wie sie ihre Beteiligung an einer Regierung rechtfertigen können, die trotzdem Siedlungen baut. Und was geschieht, wenn es zu einem neuen Gaza-Krieg kommt? Es gäbe 1000 Gründe, die Koalition zu verlassen und 1000 Gründe, in der Koalition zu bleiben, sagt Hijazi.
Wir wollten zuallererst in eine Position von Macht und Einfluss gelangen. Wenn wir unsere Macht nicht einsetzen, begrenzen wir uns. Sie begrenzen uns ohnehin und wir begrenzen uns dann auch noch selbst. Der Eintritt von Ra'am hat einen Tsunami in der israelischen Gesellschaft ausgelöst. Jeder spürt es, die Welt spürt es. Dass Sie aus Deutschland kommen und ich zu den Hörern des Deutschlandfunks sprechen kann, besagt schon, dass die breite Strömung, die Ra'am auf die politische Landkarte Israels gesetzt hat, sehr viel Veränderung bringt. Niemand kann von nun an behaupten, dass die politische Stimme der Araber nicht legitim wäre.
Ra'am forderte ein umfangreiches Hilfsprogramm für den palästinensischen Sektor. Das Programm wurde im Oktober 2021 verabschiedet. Von 2022 bis 2026 sollen rund 8 Milliarden Euro fließen in die Schulerziehung, in den Wohnungsbau und in die Verbrechensbekämpfung, die jahrzehntelang vernachlässigt wurde. Etwa die Hälfte der palästinensischen Haushalte lebt unter der Armutsgrenze. Aber palästinensische Bürger erhalten zum Beispiel nur 3% aller Miethilfen. Die sozial-ökonomischen Unterschiede sind groß und können nach Ansicht von Kritikern mit diesen Maßnahmen nicht ausgeglichen werden. Bedeutet Ra'ams Regierungsbeteiligung also tatsächlich eine Wende?
No, I don't think that there is a real change except the fact that there are some Arabs who are willing now to cooperate.
Nein, sie bringt keine wirkliche Veränderung. Außer, dass es einige Araber gibt, die jetzt bereit sind, mit einem System zu kooperieren, das die ganze Zeit existiert hat. Das uns immer noch als ungleiche Bürger betrachtet und von uns Dankbarkeit erwartet, dass wir weiterhin in unserem Land leben dürfen und Rechte als Einzelne haben. Sie sprechen nicht über unsere Rechte als nationale Minderheit, unsere Rechte als vollwertige Bürger, die das gesamte politische System beeinflussen können und nicht nur unsere Situation als Palästinenser.
Die Knesset-Abgeordnete Aida Tuma Sliman. Sie ist eine der bekanntesten Politikerinnen Israels und vertritt die Chadash-Partei. Sie ist Christin und wohnt in der Hafenstadt Akko, eine halbe Stunde nördlich von Haifa. Habe sie es nicht begrüßt, dass eine palästinensische Partei zum ersten Mal in der Geschichte des Landes in der Regierung sitzt?
No, I don't welcome.
Nein, ich begrüße das überhaupt nicht. Ich bin damit nicht einverstanden. Diese Regierung hat keine Neuerung gebracht, außer einen neuen Premierminister. Was wir erwarten, ist eine Veränderung in der Politik, und das geschieht nicht. In anderen Ländern ist es okay, wenn eine Partei der Regierung beitritt und die Regierung keine großen Veränderungen einleitet. Aber wenn Sie eine unterdrückte nationale Minderheit vertreten und eine Regierung unterstützen, die repressive und rassistische Maßnahmen fortsetzt, ist dies sehr gefährlich.
Chadash, die Front für Frieden und Gleichheit, ist die einzige Partei, die sich explizit als ein Sammelbecken für Palästinenser wie Juden versteht. Bei den Wahlen 2015 bildete Chadash mit anderen palästinensischen Parteien ein Wahlbündnis, um Überhangmandate zu bündeln. Diese sogenannte Vereinigte Liste erhielt 13 der 120 Sitze im Parlament. Bis zu den letzten Knesset-Wahlen gehörte auch Ra'am dazu. Unter welchen Voraussetzungen würde die Vereinigte Liste einer Regierung beitreten, die aus zionistischen Parteien besteht?
I think we were very clear about it. We need a government that is willing to do the real change.
Wir brauchen eine Regierung, die zu echten Veränderungen bereit ist. Zunächst für die Lösung des sogenannten israelisch-palästinensischen Konflikts. Eine Regierung, die bereit ist, die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete zu beenden und über die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhandeln. Wir wollen eine Regierung, die die palästinensische Minderheit als legitime, vollwertige Staatsbürger ansieht und bereit ist, mit uns eine echte Partnerschaft einzugehen.
Würde Aida Thomas Lehmann auch auf eine Abschaffung des sogenannten Nationalstaatsgesetzes bestehen, das vor kurzem in Kraft getreten ist? Das Gesetz definiert Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes und verankert die Vorherrschaft der Juden im Grundgesetz.
Solange wir dieses Gesetz haben, wird weiterhin zwischen einem Staat aller seiner Bürger und einem Staat für Juden auf der ganzen Welt unterschieden. Ich denke, es gibt Prinzipien, die wir uns zu eigen machen sollten. Prinzipien der Demokratie, der Gleichheit, der Menschenrechte. Und diese widersprechen meiner Meinung nach der zionistischen Idee.
Der Unterschied zum Pragmatismus von Ra'am ist deutlich. Während Ra'am sich auf ein Zweckbündnis einlässt, will die Vereinigte Liste die Abschaffung des Zionismus als Voraussetzung für eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe. Ist Ra'am kein gleichberechtigter Partner?
Einerseits ist es ein guter Schritt in Richtung einer Partnerschaft. Es ist ein guter Anfang. Aber andererseits macht Ra'am die Araber zu einer Maitresse, nicht zu einer Ehefrau. Ich möchte als Partner behandelt werden, nicht als Maitresse. Ra'am schiebt die grundlegenden politischen Rechte der arabischen Bürger in Israel beiseite.
Der Politologe und Meinungsforscher Wadir Abu Nasser. Er ist Katholik und unter anderem Sprecher der katholischen Bischöfe im Heiligen Land. Ich treffe ihn in Haifa im Café Fatouche, das auch als arabisches Kulturzentrum dient.
Sehen Sie, was im Innenausschuss der Knesset passiert ist. Bis Ra'am den Vorsitz des Ausschusses übernahm, war die Polizei dem Ausschuss unterstellt. Aber sobald der Vorsitz an Ra'am ging, wurde die Polizei dem Sicherheitsausschuss unterstellt. Man könnte sagen, sie sind Partner mit beschränkter Haftung.
Hat eine Koalition aus Ra'am unter Führung von Mansour Abbas, der Arbeitspartei und der progressiven Meretz-Partei mit den rechtszionistischen Parteien überhaupt Zukunft?
I tell you, the only glue which unifies the coalition is Netanyahu.
Der einzige Klebstoff, der die Koalition zusammenhält, ist Netanyahu. Netanyahu ist immer noch der beliebteste Politiker Israels. Wenn Netanyahu geht, wird sich die Koalition ändern. Bennett und Shaked wünschen sich eine Koalition mit dem Likud, nicht mit Mansour Abbas. Auch nicht mit der Arbeiterpartei und Meretz. Sie würden diese Typen rausschmeißen. Ironischerweise ist Netanyahu zu Ra'ams Glück weiterhin immun. Also, solange Netanyahu da ist, ist Ra'am da.
Netanyahu steht momentan wegen schwerer Korruptionsvorwürfe vor Gericht. Sollte er sich auf einen außergerichtlichen Vergleich einlassen, wird der Preis unter anderem der Verzicht auf zukünftige politische Ämter sein. Damit würde er aus der Politik ausscheiden. Aber sollte er sich nicht aus dem Strafprozess zurückziehen, könnte er noch jahrelang Oppositionsführer bleiben und sogar erneut Premierminister werden. Netanyahus Regierungszeit vom Februar 2009 bis Juni 2021 hat das ohnehin brüchige Verhältnis von Juden und Palästinensern stark belastet. Im Mai 2021 kam es in gemischten Städten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen.
For many people, Netanyahu was a kind of inciter.
Für viele war Netanyahu ein Brandstifter, der systematisch verschiedene Teile der israelischen Gesellschaft gegeneinander aufgewiegelt hat. Nach 3 Knesset-Wahlen war die Gesellschaft fragmentiert und polarisiert. Es gab viel Hass gegeneinander. Der Boden war also voller Zündstoff.
Auslöser der Unruhen waren die drohenden Zwangsräumungen von Wohnungen im Ostjerusalemer Sheikh Jarrah, das Vorgehen der Polizei bei der Al-Aqsa-Moschee und die Hunderten von Raketen, die Hamas auf israelische Städte abfeuerte. Für die einen machten die Zusammenstöße deutlich, dass palästinensische Bürger den jüdischen Staat ablehnten und eine echte Partnerschaft nicht möglich sei. Für andere zeigte der Staat wieder einmal sein wahres Gesicht, indem er palästinensische Demonstranten anders behandelte als jüdische. Die Unruhen begannen mit einem Protestmarsch von Palästinensern in der Stadt Akko, Wohnsitz der Knesset-Abgeordneten Aida Tuma Sliman.
When you get that kind of society that is feeling oppressed all along.
Diese Gruppen fühlen sich seit langem unterdrückt. Dazu kommen dann die Spannungen in Jerusalem und in Sheikh Jarrah.
It's not by chance that mixed city felt so close to the.
Es ist kein Zufall, dass sich Menschen in gemischten Städten von Sheikh Jarrah so betroffen fühlten. Sie stehen beinahe vor der gleichen Situation. Sie werden aus ihren Häusern vertrieben. Sie können die Häuser, in denen sie aufgewachsen sind, wegen der Gentrifizierung nicht kaufen. Und dazu kommt die nationale Diskriminierung.
Die israelische Öffentlichkeit sah 2 Tage lang im Fernsehen, wie palästinensische Jugendliche in Akko Reifen anzündeten und Steine warfen.
So this anger that was brought into, and I was there, a very legitimate political.
Die Demonstrationen waren ein legitimer Ausdruck von Wut. Und dann kommt es 2 Nächte lang zu Zusammenstößen mit der Polizei. Alles geriet außer Kontrolle. Niemand konnte mit den wütenden jungen Leuten sprechen. Ich habe es versucht. Ich kam nicht durch. Und die Polizei ging massiv vor mit Tränengas und Schusswaffen.
Was folgte, ähnelte einem Bürgerkrieg. Jüdische Bürger griffen palästinensische Bürger auf der Straße an oder solche, die sie für palästinensische Bürger hielten. Palästinensische Bürger zogen brandstiftend durch jüdische Viertel. Jüdische Bürger drangen mit gezogenen Waffen in palästinensische Viertel ein. Palästinenser fühlten sich von der Polizei im Stich gelassen. Es gab mehrere Tote, viele Verletzte und großen Sachschaden an jüdischen und palästinensischen Geschäften, auch in Haifa.
So what happened on the 12th?
Am 12. Mai bekamen wir einen Anruf von einer Russin, die mit einem Christen verheiratet ist. Sie sagte meiner Frau, sei vorsichtig. Wir haben erfahren, dass in Haifa etwas passieren könnte. Ein paar Stunden später, um 4 Uhr, bekamen wir WhatsApp-Nachrichten, dass Juden von außerhalb Haifas in einem Gebiet namens Kiryat Eliezer angekommen waren, um sich darauf vorzubereiten, arabisches Eigentum anzugreifen.
Wadih Abu Nasser, seine Frau und seine jüngste Tochter hatten für diesen Tag einen Aufenthalt am See Genezareth geplant. Abu Nasser sagte sich, auf die Polizei ist Verlass, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Am Abend kamen sie im Hotel am See an, während seine 2 älteren Töchter alleine in Haifa waren.
We were sitting up to have a dinner at 9:30 and suddenly the phone is ringing.
Wir saßen um 9:30 beim Abendessen und plötzlich klingelte das Telefon.
Papa, we are alone.
Die älteste Tochter schreit: Papa, wir sind allein, vielleicht müssen wir sterben. Ich wollte dir nur sagen, dass wir euch lieben.
What I realized at a later stage that she arrived home from.
Später begriff ich, dass sie nach der Arbeit ihr Auto vor unserem Haus geparkt und zufällig einen Nachbarn getroffen hatte. Die unterhielten sich natürlich auf Arabisch. Plötzlich tauchten 30 Männer auf, einige davon maskiert, und riefen auf Hebräisch: Tod den Arabern. Sie hatten gehört, wie sie Arabisch sprachen. Einer der Jungs packte einen Stein und warf ihn gegen das Auto.
Die Tochter wird am Bein verletzt, das Auto schwer beschädigt. Die Männer umringten sie.
We were left literally with no help except from heaven.
Wir hatten buchstäblich keine andere Hilfe als die des Himmels. Meine älteste Tochter rannte los, die Polizei war in der Nähe, nur einige Dutzend Meter entfernt. Sie bat einen der Beamten um Hilfe, der sagte, verschwinde.
Der gläubige Christ Abu Nasser ist überzeugt, dass seine Töchter nur durch ein Wunder gerettet wurden. Jedenfalls nicht von der Polizei oder den Nachbarn.
I'm asking simple question. In that night, 29 Arab properties were damaged.
Ich stelle einfache Fragen. In dieser Nacht wurden in Haifa 29 arabische Häuser beschädigt und Menschen geschlagen. Null Festnahmen. Seit den Unruhen im Mai sitzen arabische Jugendliche immer noch im Gefängnis. Ihnen drohen lange Gefängnisstrafen. In Lot wurde ein Mann namens Musa Hassuna erschossen. Die Polizei hat die Ermittlungen ohne Festnahmen eingestellt. Der 17-jährige Muhammad Kiwam in Umm al-Fahm wurde durch einen Kopfschuss getötet. Die Polizei weiß nicht, woher die Kugel kam. Vielleicht von Gott.
Ich kenne Abu Nasser seit vielen Jahren. Er ist einige Male in meinen Sendungen im Deutschlandfunk zu Wort gekommen. Ich habe ihn noch nie so stark mit seinem Leben in Israel hadern sehen.
Wir haben unser Vertrauen in den Staat verloren. Es ist traurig. Ich wollte glauben, dass wir in einem normalen Land leben, aber das tun wir nicht.
Die Ereignisse vom Mai haben eine tiefe Vertrauenskrise ausgelöst. Können wir je darauf vertrauen, dass der Staat uns wie normale Bürger behandelt, fragen die einen. Können wir mit den Arabern je friedlich zusammenleben, fragen die anderen. Auch für die Bürgermeisterin Inat Kalisch Rotem bedeuten die Unruhen einen Vertrauensverlust. In Israel hat ein Bürgermeister keine Befehlsgewalt über die Polizei. Zum Glück, sagt Kalisch Rotem.
Wir haben eine Kommandozentrale für die Polizei eröffnet, wo auch ich saß. Ich war mit allen arabischen Vierteln telefonisch in Kontakt. Sie sollten die Straßen frei halten. Meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass die Polizei diejenigen Viertel nicht betritt, in denen Ruhe herrschte.
Kalisch Rotem wollte verhindern, dass durch die Anwesenheit der Polizei die Gewalt in den palästinensischen Vierteln eskalierte.
Ich habe die ganze Nacht bei der Polizei gesessen, um sicherzustellen, dass sie nichts tun, was für Haifa unangemessen ist.
Zum Beispiel automatisch arabische Staatsbürger verdächtigen?
Ja, das habe ich ihnen nicht erlaubt. Ich war jedes Mal sehr wütend, wenn ich so etwas mitbekommen habe. Ich wurde sehr deutlich, als ich herausfand, dass sie jüdische und arabische Bürger nicht gleich behandeln. Ich habe darauf bestanden, dass sie die gleiche Behandlung bekommen.
Zum Ende unseres Gespräches lässt sich die Bürgermeisterin, eine Politikerin der Arbeitspartei des Staatsgründers David Ben-Gurion, zu einer völlig unerwarteten Bemerkung hinreißen. Hier spiegelt sich die Verzweiflung vieler Israelis, Juden und Palästinenser gegenüber dem wachsenden Fanatismus und Nationalismus im Rest des Landes. Aber auch der Wunsch, ungestört miteinander leben zu können.
Wenn es möglich wäre, würde ich, wie in Spanien die Basken, Haifa von Israel trennen und mit dem Rest der Welt verbinden.
Eine Minderheit im Aufbruch. Die palästinensischen Bürger Israels als neue politische Kraft. Ein Feature von Daniel Zill-Brecher. Es sprachen David Formweg, Therese Hämer, Wolf Aniol, Sigrid Burgholder, Hussein Michael Cirpici und Wolfgang Rüther. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Philipp Brühl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.